Lieben, also über das Thema nachdachte, was heute Abend vor uns liegt. Zunächst einmal Mission, heute noch nötig. Da dachte ich so ein bisschen an den Herrn Jesus, als er den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus erschien. Da hat er zu ihnen gesagt, was sind das für Reden, die ihr wandelt, miteinander wechselt? Was sind das für Reden? Wie kann man überhaupt auf diese Frage eigentlich kommen? Mission, heute noch nötig. Wir haben gerade gesungen, wie groß ist dein Lieben, wie groß ist dein Tun, wie groß unsere Freude, in Jesu zu ruhen, doch größer und reiner und schöner wird sein, wenn jubeln und schauen, wir droben ziehen ein. Preist den Herrn, Erde, hört diesen Schall, Völker, freut euch all. Und dann fangen wir an, eine Missionskonferenz mit der Frage, Mission heute noch nötig. Die Frage ist leider, muss man sagen, berechtigt. Aber sie beinhaltet im Grunde genommen eine enorme Provokation. Nämlich die, ob Gott wirklich meint, was er sagt. Er hat doch klar genug gesprochen, geht hin. Seid meine Zeugen. Bis an die Enden der Erde und so weiter. An verschiedenen Stellen lesen wir das. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, in den Versammlungen, in denen ich dankbar bin, von Herzen dankbar bin, groß geworden zu sein, dass diese Fragen doch gestellt wurden. Da wurde tatsächlich gesagt, wir haben die Aufgabe, die Wahrheit von der Versammlung festzuhalten. Und die Mission, da reden die anderen viel davon, die anderen Christen, was ja auch liebe Christen sind, und die wollen wir lieben und achten, aber ist vielleicht mehr deren Aufgabe. So reden wir natürlich heute nicht mehr, man hat das als falsch erkannt und man tut es nicht mehr. Aber in der Praxis, seien wir mal ehrlich, in der Praxis, da ist noch viel Raum zur Verbesserung. Fangen wir mal an mit unseren Gebetsstunden. Aber gehen wir gar nicht so weit, fangen wir mal an mit unserem eigenen Gebetsleben. Das Wort des Herrn, das Wort Gottes, hat den Anspruch an uns, dass wir es nicht selektiv lesen, sondern dass wir es vollinhaltlich zu uns reden lassen. Ich möchte beginnen heute Abend mit einer Stelle aus dem Matthäusevangelium, die uns eigentlich zeigt, wie das Herz Gottes schlägt. Da sagt der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 22, auf die Frage in Vers 36, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was lernen wir hier? Der Jesus war gekommen, um die Liebe Gottes zu offenbaren. Er war gekommen, um als reiner, vollkommener Mensch auf dieser Erde erstmalig und einzigmalig zu zeigen, wie ein Mensch das lebt, wozu Gott ihn eigentlich geschaffen hat. Liebe zu Gott. auf der einen Seite und daraus resultieren Liebe zu den Mitmenschen. Wenn wir das jetzt auf unsere Zeit, auf unseren Erkenntnisstand übertragen, dann bedeutet das Liebe zu Gott, die drückt sich am höchsten und am reinsten und am schönsten und am erhabensten in unserem Leben aus, wenn wir Anbeter werden. Der Vater hat auf die Erde geschaut und hat auf die Erde gesehen und die Menschen so elend und so schrecklich in der Finsternis, wie sie waren. Und er suchte aus dieser Erde, suchte er Anbeter. Das hat der Jesus in Johannes 4 an einer Stelle und zu einem Zeitpunkt gesagt, wo Stanislaus erwartet hätte. Aber es war außerhalb von Judäa, es war in Samarien. Die Liebe zu Gott drückt sich in vollkommenster Weise aus, wenn wir ihm das geben, wonach sein Herz sich sehnt und verlangt. Das ist die Anbetung. Und das entspricht in dieser alttestamentlichen Sprache des Gesetzes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Kraft. Aber dann kommt das Erstaunliche. Das nächste, das ihm Gleiche, das nächste Gesetz, was der Jesus an gleicher Stelle setzt, auf die gleiche Ebene setzt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und den Nächsten lieben wie dich selbst, das, was wir uns für uns selber geistlicherweise am meisten brauchen und am meisten erwarten und verlangen und gebraucht haben, ist das Evangelium. Und die Liebe zum Nächsten kann sich am höchsten und am schönsten und am vollkommensten darin ausdrücken, wenn wir ihm das Beste anbieten, was es überhaupt gibt, nämlich den Weg zum Himmel. Den Weg zum Himmel durch das Evangelium. Und da sehen wir, dass der Jesus grundsätzlich die eine Seite, die Seite der Anbetung und die Seite des Evangeliums an Wichtigkeit, an Gewicht, an Wertung dem Herzen Gottes nach auf die gleiche Stufe stellt. Und deswegen müssen wir das mal auf uns wirken lassen, dass die Wahrheit von der Versammlung, die ich wahrhaftig nicht irgendwie gering machen möchte oder geringer machen möchte, überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie wird im Grunde genommen dadurch noch erhöht. Aber die Wahrheit von der Versammlung, die kann nur in Verbindung mit einem Herzen für Mission und Evangelisation verwirklicht werden. Warum? Weil das Herz Gottes unteilbar ist. Das Herz Gottes sucht Anbeter und das Herz Gottes sucht solche, die sich ihm übergeben. Er hat seinen Sohn für die Versammlung gegeben und er hat seinen Sohn für jeden einzelnen Sünder gegeben. Und das dürfen wir nie vergessen und dürfen wir nie trennen, wenn wir es natürlich auch unterscheiden müssen. Das war ein kleines Vorwort und wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema. Und dazu möchte ich etwas lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas Kapitel 14. Lukas 14, Vers 16 und 17. Da sagt der Jesus, ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und er lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon alles ist bereit. Wir lesen weiter in Vers 21, zweite Hälfte. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Blinden und Lahme herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Und Es ist noch Raum. Hier zeigt der Jesus etwas in einem Beispiel, was wir, nachdem wir nun den Heiligen Geist empfangen haben, und das, wovon der Jesus gesagt hat, ich habe euch noch vieles zu sagen, ihr könnt es aber jetzt nicht ertragen oder nicht verstehen, kleine Jünger, können wir heute verstehen. In dem Lichte von Johannes 14, wo er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Diese viele Wohnungen entsprechen dem vielen Raum. Es ist noch Raum. Wir sollen hinausgehen. Die Knechte kriegen gesagt, ihr sollt hinausgehen. Hier sind ein Knecht, andere vergeben, es sind mehrere. An die Hecken, an die Landstraßen, an die Gassen der Stadt. Und die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen, das können wir jetzt alles geistlich übertragen. Die, die sich nicht helfen können. Die, die in der Gesellschaft nichts gelten. Die, die vergessen wurden von der großen Politik dieser Welt. Zu denen geht die Liebe Gottes aus. Und wir dürfen ihnen sagen, es ist noch Raum. In diesem wunderbaren Vaterhaus, da ist noch Raum. Ich glaube, wir alle kennen als eine der ersten Verse, die wir überhaupt gelernt haben in der Sonntagsschule, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der vielleicht bestbekannteste Vers, der allerdings vielleicht auch am wenigsten verstandene Vers. Glauben an den Herrn Jesus, ja, aber ewiges Leben haben? Wie viel versteht die Christenheit davon? Wie viel versteht das heutige Volk Gottes von dem, was ewiges Leben wirklich ist? Welch ein unermessliches Vorrecht damit verbunden ist. Die meisten denken, das ist ein Leben, habe ich auch früher gedacht, das ist ein Leben, was nie aufhört. Aber es geht weit darüber hinaus. Das ewige Leben ist weniger eine Zeitangabe oder hat weniger diesen zeitlichen, nie aufhörenden Aspekt, obwohl der natürlich auch wahr ist, aber es ist mehr eine Beziehung. Eine Beziehung, dass wir in dieses Liebesverhältnis, was in dem Vaterhaus gelebt wurde, von Ewigkeit her, die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dass wir durch den Platz im Vaterhaus als Braut Christi damit hineingenommen werden. Ewiges Leben. Der Apostel Paulus nennt das in Epheser 1 die Herrlichkeit seiner Gnade. Der Weg dazu, wie kann Gott das erreichen, war, dass er seinen Sohn gesandt hat. Die Sendung seines Sohnes. Und die Erfüllung dieser Sendung, ihr Lieben, die ging über Golgatha. Über Golgatha und anschließend die Auferstehung. Aber zunächst über Golgatha. Ich höre schon mal, liebe Mitchristen, Mitbrüder, ein Wort sagen, das eigentlich sehr richtig ist. Da heißt nämlich, wir sollen ausgeglichen sein in unserem Denken. Wir sollen ausgeglichen sein. Ihr Lieben, die ausgeglichenste Sache, die es je in der Weltgeschichte gegeben hat, war das Kreuz von Golgatha. Da wurde nämlich der Ausgleich geschaffen zwischen der Heiligkeit, der unnahbaren Heiligkeit, in seinem Gericht, schonungslos über die Sünde zum einen und seiner uneingeschränkten, im wahrsten Sinne des Wortes, uneingeschränkten Liebe, die er uns gegenüber erweisen wollte, als solchen, die dann diesen Sohn, diese Gabe annehmen würde. Wenn wir an die himmlischen Segnungen denken, die so groß und so herrlich sind, dass sie kein menschliches Vokabulariat ausdrücken kann. dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Gegenseite eine Hölle ist und eine Ewigkeit in der äußersten Finsternis, wo ist das Weinen und das Zähneknirschen, das so schrecklich ist, dass auch kein menschliches Vokabulariat das ausdrücken kann. Das ist ausgeglichene Lehre. Das eine ist so wahr wie das andere. Das müssen wir vor Augen haben, wenn wir über Evangelisation und über Mission nachdenken. Aber dann ist der Jesus auferstanden. Und er hat seinen Jüngern, als der Auferstandene, gesagt, in Johannes 20, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auf euch. Welch ein Auftrag, welch eine Ehre für uns, dass er das so vergleicht. Der ewige Sohn, der wird vom Vater auf die Erde gesandt, um dieses gewaltige Werk zu vollbringen. Und dieser auferstandene, siegreiche Sieger von Golgatha, der sagt seinen Erlösten, und so wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich jetzt auf euch. Und damit haben wir diesen doppelten Auftrag vor uns, diesen doppelten Aspekt des Auftrags vor uns. Auf der einen Seite, den Menschen das Heil zu verkündigen, damit sie nicht verloren gehen, damit sie nicht an den Ort der Qual kommen. Und auf der anderen Seite, das Herrliche zu offenbaren und zu zeigen, auch unseren Mitgeschwistern, was die Liebe Gottes bereitet hat. Was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das ist unser Auftrag. Und so lesen wir dann in 2. Korinther 5, Vers 20. Der Jesus war ein Gesandter. Er war im Grunde genommen der erste Apostel. Apostel heißt Gesandter. So wird er in Hebräer 3, Vers 1 genannt. Er ist der Apostel unseres Bekenntnisses. Und jetzt werden wir gesandt. Zunächst mal die 12 Apostel, aber auch wir werden gesandt. So sind wir nun Gesandte, 2. Korinther 5, Vers 20, für Christus. Als auch Gott euch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt ernste, wirklich liebe, ernste Christen, die tatsächlich glauben, dass ein zeugnishaftes Leben, ein vorbildliches Leben, wo wir die christlichen Tugenden ausleben. So, wir lassen in 1. Petrus 2, Vers 9 lesen, dass wir die Tugenden dessen darstellen sollen, der uns berufen hat. Aber die meinen, das wäre ausreichend. Wir bräuchten nicht mit den Leuten zu reden. Die sehen ja, wenn wir sonntags zur Versammlung gehen. Die sehen ja, wenn wir eine ordentliche Ehe führen. Die sehen, wie wir unsere Kinder erziehen. Ich habe das sogar schon im Vortrag gehört. Man soll es nicht glauben, aber es war. Die Schrift, die spricht elementar ganz anders. Selbstverständlich ist unser praktisches Leben die Voraussetzung für ein wahrhaftes, echtes, reales, glaubhaftes Zeugnis. Das ist ganz unbestritten, ganz klar. Aber wir können da nicht stehen bleiben. Hören wir, was die Bibel sagt. In Römer 10, Vers 14. Wie werden sie nun den anrufen, an welchen sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören, ohne einen Prediger? Und dann kommt es in Vers 15. Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Also, zur Mission, da gehört, dass wir uns dann senden lassen, dass wir die Sendung, die uns der Gesandte vom Vater im Namen Gottes gleichsam weitergegeben hat. Wenn wir die nicht aufnehmen und ganz bewusst mit Gottes Hilfe versuchen auszuleben, Da kommt in Vers 17 die Schlussfolgerung. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Der Glaube ist nicht aus der Beobachtung von ersten Christen. So wichtig wie das ist, ich wiederhole das nochmal. Wir werden in keiner Weise abschwächen, aber wir können uns nicht darauf zurückziehen. Der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das Wort Gottes, was wir haben, ist ein lebendiges Wort. Ich mache eine ganz kleine Einschaltung, weil mir das gerade einfällt, aber das ist sehr ermunternd für uns. Die chinesische kommunistische Regierung, die hat geglaubt, die Bibel ist ja nur ein historisches, kulturelles Buch des Westens. Was können wir bei uns in China? Können wir das drucken, wenn wir aus Valuta kriegen, also Westgelder kriegen, westliche Währungen kriegen und verteilen das an die offizielle Staatskirche, die sowieso wiederum von Kommunisten geführt werden und die werden denen da schon die Flausen austreiben. Sie haben nicht damit gerechnet, dass dieses Wort, selbst wenn es von ungläubigen Pastoren verteilt wird, eine Sprengkraft hat. Dieses Wort ist ein lebendiges Wort. Es kommt von dem lebendigen Gott. Und da gibt es einen Heiligen Geist, der wie bei der Schöpfung gleichsam über den Wassern in der Dunkelheit ist. Und da heißt es, es werde Licht in der Seele. So wie es in unserer Seele Licht geworden ist, als das Evangelium der Herrlichkeit da hineingeleuchtet hat. Wir haben ein ganz wunderbares Buch in Händen. Aber kurz wieder den Faden aufnehmen, den wir jetzt hier verfolgen wollen. Das Ziel unserer Sendung ist also ein doppeltes. Wir haben zum einen haben wir also die Errettung einzelner Seelen vor uns. Da ist Freude im Himmel über eine Seele, die Buße tut. Und wenn man mal die Kirchengeschichte durchsieht, ich bin überzeugt davon, dass Gott dafür gesorgt hat. Dass all die Jahre durch, die 2000 Jahre hindurch, jeden Tag, irgendwo auf der Erde ein Mensch gläubig wurde. Auch in den Zeiten der Verfolgung, auch in den tiefen Zeiten des Mittelalters. Gott wird dafür gesorgt haben, dass die Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, nie aufgehört hat. Mission heute noch nötig. Dann ist der zweite Aspekt der, dass wir vor Augen haben müssen, was wir in Apostelgeschichte 20 lesen, wo der Apostel Paulus sagt, dass Gott sich eine Versammlung erworben hat. Wir denken immer mit Recht so, dass der Jesus sich eine Versammlung erworben hat. Hat er ja auch. Aber Gott hat sich eine Versammlung erworben durch das Blut seines eigenen. Welchen Wert die Versammlung für Gott hat, können wir nur ermessen, wenn wir an die Worte des Herrn Jesus selber denken. In Johannes 17, dass der Vater uns so liebt, wie er den Sohn liebt. Es gibt keinen Unterschied in der Intensität. Ja, ich kann es nicht anders sagen. In der Intensität der Liebe des Vaters zu dem Herrn Jesus, absolut göttlich, vollkommen, in jeder Weise. Und die gleiche Liebe, die hat er auch zur Versammlung. Und die Versammlung, das muss ich auch noch sagen, dieser Begriff Versammlung, der hat in der Schrift, kommt an verschiedenen Stellen vor, der hat dreierlei Bedeutung. Erstens, gehören zu der Versammlung im Grundtext Ekklesia, die Herausgerufene, gehören sämtliche Gläubigen vom Tag der Pfingsten bis zum Tag der Entrückung. Egal wo und wie und in welchen Umständen sie sind und leben. Alle Gläubigen vom Pfingsten bis zur Entrückung gehören zu dieser Versammlung Gottes, von der wir reden. Die zweite Bedeutung ist die, dass alle heute lebenden Gläubigen, die jetzt im Jahre 1. Juli 2019 auf der Erde sind, die gehören heutzutage zur Versammlung Gottes. Das sind die heute Lebenden. Und dann ist da noch die örtliche Versammlung Gottes, wo alle Gläubigen eines Ortes uneingeschränkt, wo sie hingehen und so weiter, zugehören in den Augen Gottes. Wenn wir davon reden, dass Gott sich eine Versammlung erworben hat, dann sind das natürlich alle diejenigen, die vom Tag der Pfingsten bis zur Entrückung gläubig werden. Aber die Zahl ist noch nicht voll. Diese Zahl ist noch nicht voll und die muss eben noch erfüllt werden. Wir sehen sie in der Offenbarung. Da singen sie, du hast für Gott erkauft. Du hast für Gott erkauft. Der Jesus hat für Gott erkauft. Woher denn? Da ist nicht von der ganzen Welt, sondern da heißt es ganz speziell, ganz ausdrücklich, aus jedem Volk und Sprache und Stamm und Nation. Da werden die verschiedensten Einheiten, in denen die Menschen leben, auf dieser Erde, wie sie organisiert sind, gesellschaftlich, die werden genannt. Gott hat alle vor Augen und er sieht, wo sie herkommen. Da sieht er den Universitätsprofessor, sag ich mal, oder den Milliardär, ich weiß nicht wo. Den sieht er nicht wertvoller als den letzten Analphabeten irgendwo in den indischen Slums oder irgendwo am Amazonas. Die sind alle gleich wertvoll für ihn. Sie haben eine ewige Seele. Dafür ist er Jesus gestorben. Entsprechend dem Ziel und der Sendung, von der wir gerade gesprochen haben, lesen wir auch vom Apostel Paulus, dass er in Kolosser 1, Vers 23 und 25 zwei zentrale Ausdrücke, die wir uns auch gut merken sollten, gebraucht. Er ist ein Diener des Evangeliums und er ist ein Diener der Versammlung. Und das sehen wir in seinem ganzen Leben und seinem ganzen Dienst wieder genau parallel und ausgeglichen, ausgewogen. Und das darf auch in unserem Herzen, in unserem Denken und zuletzt nicht in unserem Gebetsleben so sein. Interessanterweise nennt er sich im ersten und im zweiten Timotheusbrief genau gleich, nämlich ein Herold, ein Apostel und ein Lehrer der Nationen. Wobei Herold darauf abzielt, was die Autorität seines Dienstes angeht. Apostel ist natürlich der Gesandte, die Sendung aus dem Himmel heraus, vom verherrlichten Herrn. Lehrer ist der Inhalt dessen, was er zu geben hat, nämlich der Reichtum der Gnade Gottes und die Herrlichkeit der Gnade Gottes, geoffenbart durch seinen Dienst. Und das an alle Nationen. Ihr Lieben, dabei könnten wir eigentlich jetzt schon stehen bleiben, aber wir wollen uns einfach der Frage stellen, Mission heute noch nötig? Das Ergebnis war für den Apostel Paulus eine ununterbrochene Kette von Leiden. Wir finden das besonders im 2. Korinther 4, 2. Korinther 6, aber schwerpunktmäßig dann in der zweiten Hälfte von 2. Korinther 11. Das können wir euch noch merken. Die zweite Hälfte von 2. Korinther 11, wie Satan versucht hat, diesen Diener, dieses Gefäß, den Apostel Paulus, nach Leib, Seele und Geist kaputt zu machen. Und wenn wir den göttlichen Auftrag nach Evangelium auf der einen Seite und Auferbauung des Volkes Gottes seiner Versammlung andererseits ernst nehmen und in Treue folgen wollen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es uns auch in einem entsprechend schwächeren Maße, aber ein wenig ähnlich geht. Da muss man etwas einstellen. Der Apostel Paulus hat es schon erfahren, in 2. Timotheus, 1, Vers 15, da muss er die schmerzliche Erfahrung machen, alle, die in Asien sind, da hat er am meisten gearbeitet, gerade in Ephesus, haben sich von mir abgewandt. Und er sagt zu Timotheus, du weißt aber dieses. In anderen Worten, ich verheimliche das nicht vor dir, dass der Weg in der Nachfolge des Herrn, im Dienst für den Herrn, dass das kein Spaziergang ist. Aber ich habe dich ja damals mitgenommen, anstelle von Johannes Markus, dem das zu brenzlig wurde. Und du hast standgehalten, du hast gesehen, welche Leiden ich habe, erduldet habe in Ikonium und so weiter. Die weiteren Entwicklungen und Folgen aus der Kirchengeschichte sind uns bekannt. Wir machen jetzt einen Sprung. Die Folgen waren ein Beiseitelegen der himmlischen Hoffnung der Versammlung, die Ekklesia, die Herausgerufene, gehört nicht zu dieser Welt, sie gehört zum Himmel. Ihr Haupt ist bereits im Himmel, sie gehört eigentlich ganz dahin, aber das ging total verloren. Und damit auch die Trennung von der Welt. Es gab ein kurzes Aufleben in der Reformation, ein gewaltiges Werk Gottes, aber doch zeitlich gesehen kurz. Und dann wurde das wieder erstickt von dem aufkommenden Rationalismus, ganz besonders in unserem Land hier, in Deutschland. Aber die Hauptfrüchte der Reformation, die blieben. Die sind uns geblieben bis heute. Die Reformation ist gerade 500 Jahre her. Wenn ihr euch fragen würdet, was waren die Hauptfrüchte der Reformation? Die Hauptfrüchte der Reformation war für Deutschland die Lutherbibel. Für England die Authorized Version. Für Frankreich die Genfer Bibel von Calvin. Und für Spanien die Reina Valera. Als Gegenreaktion auf dieses Absterben, das geistliche Absterben in den offiziellen Kirchen, die sich gebildet hatten, schenkte Gott eine Gegenbewegung, in dem sich verschiedene Freikirchen bildeten. Gläubige, die da waren, machten sich Gedanken und sie kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen und sie haben Freikirchen gebildet, in denen Gott dann aber doch, was das Evangelium anging, ein reiches Leben entwickelte. Erweckungen haben stattgefunden. Das war der Pietismus bei uns in Deutschland, das waren in England die bekannten Evangelisten Whitfield und John und Charles Wesley. Und so könnte man fortfahren. Nun, was hat das mit unserem Thema von heute zu tun? Mission heute noch möglich? Ich möchte unsere Situation von heute noch ganz kurz vorausschicken, wie sich die Lage in den Missionsländern entwickelt hat. Zeitgleich mit der Entwicklung dieser Freikirchen in England und Frankreich haben diese beiden Länder Kolonialreiche erworben, rund um den Globus. Und vor allem die sehr gute, eigentlich noch besser als die, noch genauer als die Lutherbibel, allerdings auch entsprechend später erstellt, unter viel besseren Voraussetzungen, aber immerhin die Authorized Version von England, die wurde verbreitet auf der ganzen Welt durch Tausende von Missionaren, die in aufopferungsvoller Weise dieses Bibelbuch, diese Authorized Version, diese autorisierte Version von 1614 verbreitet haben. Und dann sind entsprechend der Herkunft dieser Missionare, sind in den Missionsgebieten wieder Freikirchen und so weiter entstanden. Zum Teil zunächst blühend, aber die sind dann im Laufe der Jahre wieder überlagert worden und nach der Blütezeit dieses 19. Jahrhunderts, was man auch das Jahrhundert der Mission nennen könnte, folgte dann eben ein Rückschlag in die moderne Zeit, in der wir heute leben. Bibelkritik nahm überhand und das Traurige ist, dass ehemalig missionierte Gebiete, ich könnte Beispiele nennen, wie zum Beispiel in Burma, denke ich gerade dran, da war unser Bruder Thomas Eng, der kommt aus dem Chin-Gebiet, das ist an dem Grenzgebiet zu Indien, im Nordwesten Burmas, da waren die Chin, die waren von der anglikanischen Kirche, da waren die missioniert, richtig missioniert, waren mit echten Missionaren und echtem Evangelium. Das ist heute wieder weg. Das ist über die letzten zwei Generationen weggegangen. Die Leute, die wissen heute nichts mehr vom Evangelium. Warum? Weil diese Kirche das Evangelium aufgegeben hat. In Nordostindien, da gibt es etwas ganz Seltenes, nämlich einen mehrheitlich christlichen Bundesstaat. Baptistischer Prägung. Früher mit großem Opfermut. Missionare aus England und Amerika und so weiter haben da gearbeitet, in großer Treue. Heute Ich habe selber gesehen, da hat mir eine Zeitung gezeigt, eine Baptistenzeitung, von einem Baptistenpastor, und das war ein Foto, der segnete Maschinengewehre für die Rebellen, die für den Separatismus kämpfen wollen. Das heißt, so sind die, das sind jetzt nur einige Beispiele, so sind die ehemalig missionierten Gebiete, die sind tragischerweise zurückgefallen. Im Lukas-Evangelium, da lesen wir, ich meine, es wäre Kapitel 12, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall lesen wir da, dass demjenigen, dem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Nun ist Gott kein fordernder Gott in dem Sinne, dass er uns irgendwie straft, aber er erwartet einfach von uns. Er erwartet, dass wir die große, wunderbare Errettung, die wir haben, dass wir die nicht für uns bewahren und dass wir die Erkenntnis, die wir durch Gottes Güte und Gnade haben dürfen, aus seinem Wort, über seine Gedanken, was die Versammlung betrifft, dass wir die auch mit anderen teilen. Dass nicht nur in jenen entfernten Ländern, vielleicht auch verstärkt mehr zu Hause, weil um uns herum, das Volk Gottes ja auch, sehr, sehr leidet an dem Überbordwerfen christlicher, biblischer Grundprinzipien. Wenn man das alles so vor sich sieht, das Wachsen des Islam, die diktatorischen Entwicklungen in Russland, neuerdings auch in China in ganz brutaler Weise wieder. Die moralischen Abfall um uns herum, in Deutschland brauchen wir nicht zu reden, kennt jeder. Da könnte man verzagt werden. Und das ist genau das, was der Feind will. Was sagt die Schrift? Wir müssen immer zurückgehen zur Schrift. Die Schrift sagt ganz klar im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4, dass derjenige, der in uns ist, wer ist das denn? Das ist der Heilige Geist. Den hat jeder bei der neuen Geburt bekommen. Gott, der Heilige Geist. Derjenige, der in euch ist oder in uns ist, ist stärker oder größer, das bedeutet stärker, als derjenige, der in der Welt ist. Dieses Buch hier wird nie überwunden werden. Und die Versammlung Gottes, die wird auch nie überwunden werden. Das hat der Jesus direkt bei ihrer Ankündigung gesagt. Die Pforten des Hades, das heißt die Macht Satans, das sind die Pforten des Hades, werden sie nie überwältigen. Ob du und ich dazugehören zu diesem Zeugnis, dass er sich aufrechterhalten will, das ist eine zweite Frage. Das hängt von unserem Glauben ab. Das hängt von unserem Gehorsam ab. Aber die Versammlung als solche, die Ekklesia, die wird von dieser Welt nie überwunden werden. Da wird der Herr für sorgen. Und das ist unsere Aufgabe. Die Waffen unseres Kampfes, sagt der Apostel Paulus schon den Korinthern damals, aus dem Gefängnis heraus, gegen das übermächtig scheinende Rom, über die griechische philosophische Welt, gegen das Gesetz verseuchte Judentum. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, gegen den Gedanken Gottes. 2. Korinther 10, Vers 14. In uns selber völlig schwach und kraftlos. In uns selber völlig hilflos. Aber mit der Kraft des Herrn, wenn wir nach seinen Spielregeln, sage ich mal, gehen, dann dürfen wir auf die Zusagen des lebendigen und ewig gültigen Wortes Gottes dürfen wir bauen. Das hat der Apostel Paulus getan, als er im Gefängnis war. Und das hat er den Korinthern gesagt, das hat er den Timotheus gesagt und das sagt er uns heute. Vor dem beschriebenen Hintergrund beantwortet sich die Frage, Mission heute noch nötig, mit einem unzweideutigen mehr denn je. Ja, wir sollen auch heute den Herrn der Ernte bitten um Arbeiter, die er in seine Ernte berufen möchte. Wir sollen auch heute seine Stimme hören. Geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Dabei dürfen wir auch an das Evangelium in seinem ganzen Umfang denken. An die gesamte Offenbarung, die wir aus dem Himmel haben. Der Herr möchte heute Abend neu unseren Sinn dafür schärfen, dass wir ein Verantwortungsbewusstsein empfinden, der ungläubigen Welt gegenüber zum einen, aber auch ein Verantwortungsbewusstsein unseren Mitgeschwistern in den Benennungen zum anderen, die viele Dinge, die wir kennen, die uns ganz geläufig sind, einfach nie gehört haben und nie hören, da wo sie sind. Wie das im Persönlichen aussieht, das wird sich je nach Begabung und Veranlagung der Schwerpunkte unterscheiden. Für jeden Bereich gibt es Aufgaben genug, in den Missionsgebieten ebenso wie daheim. Aber was wichtig ist, dass die gegenseitige Wertschätzung von Evangelium auf der anderen Seite und Lehre auf der anderen Seite, dass die in dem erwähnten Sinne ausgeglichen ist. Wenn wir an unsere eigene Geschichte so ein klein bisschen denken, dann kommt mir Karl Brockhaus in den Sinn. Er war Lehrer gewesen, er gehörte zur evangelischen Kirche und er war evangelistisch tätig. Ihm lagen die Seelen auf dem Herzen und er hatte ein warmes Herz dafür. Als ihm dann weiteres Licht geschenkt wurde über die Schrift, über die Zusammenhänge, über Israel und die Versammlung und so weiter, hat er sich immer dieses warme Herz des Evangeliums bewahrt, wiewohl er dann mehr als Lehrer unterwegs war. Und die Gläubigen von dem belehrt, über das belehrte, was das Herz Gottes füllt, nämlich die Versammlung seines Christus. Wir fassen zusammen. Mission ist heute noch nützlich, weil die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes zunächst mal dem Einzelnen gilt im Hinblick auf seine Errettung. Die Einzelnen, die zusammen eine große Masse bilden, die alle zur ewigen Bürgung dahin wanken. Und von denen uns die Schrift zuruft, halte sie zurück, die da zur Bürgung dahin wanken. Zweitens, die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes richtet sich in gleicher Weise auf die Versammlung. Und da hören wir den Ruf, es ist noch Raum. Es ist noch Raum im Haus des Vaters und er möchte, dass dieser Raum gefüllt wird bis auf den letzten Platz. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Aber ich bin sicher, da ist keine zu viel. Die Wohnungen, die da bereitet sind, die passen ganz genau, haargenau, auf die Anzahl derer, die errettet werden sollen nach dem Plan Gottes. Wir lesen hier in Römer 11, dass da eine Zahl ist, eine Vollzahl der Nationen. Die muss erreicht werden. Und diese Vollzahl der Nationen, die ist identisch mit dem Raum im Vaterhaus. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen, wenn wir in der Mission arbeiten, wenn wir Seelen dazu rufen, dann sorgen wir dafür, dass das Vaterhaus voll wird. Aber dann sorgen wir indirekt auch dafür, dass das Sehnen des Herrn Jesus, nämlich seine Brautgemeinde bald heimzuholen, sich bald erfüllen kann. Deswegen ist Mission heute noch nötig. Der Vater hatte den Liebling seiner Seele in die Welt geschickt. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben, singen wir in einem Lied, ein solcher Gott versagt nichts mehr. Kann da von unserer Seite aus ein Opfer zu viel sein? Wenn der Jesus wiederkommt, dann werden wir vor ihm stehen. Und dann wird die größte Freude für ihn und für uns sein, wenn er dann sagen kann: Wohl, du guter Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude, dann ist seine Freude erfüllt, dann ist der Wunsch seiner Seele erfüllt, wenn wir eingehen dürfen in die Freude unseres Herrn. Das möchte uns der Herr allen schenken.